Herzlichst willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 134. Ich bin Simon, der Podcaster am Mikrofon und lasse euch wieder meinen starken Podcastraum kreisen oder auch die Stimmbänder schwingen, wie auch immer. Mir ist es egal, solange ich von A nach B komme und solange ich hier einfach alles zertrümmern und in zwei schlagen kann, bin ich auch schon zufrieden. Und das hier ist eine Folge. Ich habe mir jetzt über eine Woche freigenommen. Es ist heute der 7. Oktober. Ich hatte auch in der Zwischenzeit Geburtstag. Und das sollte hier aber nicht Thema sein. Und ja, kommen wir hier einfach zum Schluss. Kommen wir hier einfach direkt rein. Es soll heute eine kürzere Folge sein, die meinen Mitbewohnern hier gewidmet ist, ja, den lieben Neuankömmlingen. Und genau, die will ich ja auch nicht zu sehr belästigen dann jetzt abends. Daher beschränken wir uns mal. Nun, liebe Leute. Ich muss dann eben doch sagen, dass ich jetzt schon bis Folge 119 alles veröffentlicht habe. Und das hat schon gut getan. Ich meine, das ist schon was Besonderes. Irgendwie habe ich dann geweckt mit Folge 118. Der ich auch einen besonderen Titel gegeben habe. Ja, das ist irgendwie was anderes ist als jetzt bisher die Podcast-Historie von Tischlein, denke ich. Aber das generell auch gar nicht mehr klar ist, wo läuft die Geschichte hin. Wir sind in der singulären Situation. Die ganze Weltgeschichte und auch die Geschichte meines Podcasts sind im Moment wirklich synchronisiert, habe ich das Gefühl, und sind verschränkt, gleichsam wie zwei Quantenphotonen. Und Quantenobjekte oder Photonen eben, Elektronen, nun, so sind wir, die Welt und ich, also jetzt auf der Bahn. Und, ja, liebe Leute, ich kann euch sagen, dass ich euch heute wieder ein reindrücken will. Aber heute aus weiblicher Sicht, weil das war ja letztes Mal so wunderbar, als ich auf die Stute kam. Und da ist mir das auch alles klar geworden, wie sehr ich hier ja, zu phallozentrisch und zu männlichkeitszentriert war. Und ja, das ist ja aber vielleicht normal. Man geht vom eigenen aus, das, was man kennt. Und so wie ich immer über den Phallus rede, man spürt den des anderen und so. Das geht auch schon so in eine homoerotische Richtung und ist auch ganz klar, wie Freud es, glaube ich, auch ausdrückte, dass das homoerotische Band ist das, was die Gesellschaft zusammenhält. So sagte er irgendwie, ja. Und so spüre ich es ganz klar auch, wie ich damals schon Stefan ansprach in Folge 113. Ja, da war es gleichsam auch so ein Schauer, der da überging, glaube ich, von zwischen uns beiden wieder auch, oder ja, wie auch immer, weiß nicht, ob ich es auch so gespürt habe, aber wo ich auch das offenbart in Folge 110, dass ich meine Theorie extra für ihn entwarf und extra maßschneidete, einfach, dass sie ihm gefallen möge und ja, ich kann einfach nur hoffen, dass er das auch zu würdigen weiß und zu schätzen weiß und einfach ganz klar weiß, was ich da empfinde und was ich da reinstecke an Herzblut und nun. Ja, und jetzt aber wollen wir jetzt nicht mehr auf diese Marke kommen, sondern genau, das ist dann auch die Frage, dieser Krieg sollte jetzt eigentlich beendet sein. Wir werden sehen, wir müssen zumindest das heute konstatieren, dass jetzt Oktober ist. Und ich will jetzt aber auf diese weiblichen Seiten eher kommen, genau auf die Stuten, wie ich sagte. Denn die sind ja genauso geknechtet vom deutschen Imperialismus und sind genauso Opfer und genauso auch von dessen ja, ideologischem Zuckerbrot angesprochen, dass man sagt, die liebe Stute, die sitzt im Büro, die darf sich einfach auch als Teil des großen deutschen Imperiums fühlen und sich sagen, wow, so weit reicht unser Arm bis nach Russland rein, ne? Denn den drücken wir da jetzt noch eine rein und lassen ihr BIP schrumpfen und schön, jetzt können die sich zwar ein paar Gebiete da rausgrapschen, ne? Aber ja, wir wissen es doch alle, Russland ist ein drittes Weltland, hat eine Ökonomie, gerade mal so groß wie Italien oder Spanien, ja, was soll das sein? Das ist läppisch, die werden wir da alle auch noch auspressen können und die ganzen Russen werden dann fliehen oder zu uns kommen. Und so, ja, das ist chauvinistisch, das will ich auch ganz klar ausdrücken, wie ich immer wieder sagte, das ist schwierig, hier auf dieser Schwelle, auf diesem Kamm entlang zu gehen und dann nicht auf die Seite des Rassismus und des unreflektierten Chauvinismus abzustürzen. Aber ich muss es hier eben immer wieder so offen aussprechen, weil es das diese ideologische Ansprache ist, mit der wir angesprochen werden, um zu sagen, ach so, dann geh aber wirklich jetzt in in die Fabrik, auch wenn du keine Lust hast. Sei gehorsam gegenüber dem Chef, auch wenn du es nicht einsiehst. Zahl jetzt 7 Euro für den Döner, auch wenn du nicht verstehst, warum die Preisteuerung da ist. So sind wir alle gehorsam, wissen gar nicht, was tun, was, wie. Nee, aber es hat anscheinend seine Richtigkeit. Deutschland ist ein starkes Land und dominiert andere Länder. Und ja, wenn man so stark ist, dann legt man sich, also legen wir als Bürger uns also auch lieber nicht mit diesem Land an. So ist die Gewaltherrschaft, die hier über uns ausgeübt wird. Ja, und ich will das sagen, da ist wirklich, es ist an der Zeit, die Mächtigen wegzuputschen, nicht auf die nächste Wahl zu warten. Aber das ist ja altbekannt, das will ich hier nicht wiederholen. Ja, weil die üben ja auch die Gewalt auf uns aus, also auch da müssen wir jetzt einfach den Spieß umdrehen. Aber ja, wie gesagt, keine Terroranschläge und so, das will ich hier nicht rechtfertigen oder dazu aufrufen. Ich habe mir heute auch schon diesen Volksverhetzungsparagrafen durchgelesen, weil ich dachte, wow, was könnte da noch auf mich zukommen, wenn mein Podcast doch berühmter wird? Was wird man hier da alles? Ja, aber so ist eben dieser Rechtsstaat. Ich glaube, ja, dass er dieses Schaufensterchen ja doch offen halten muss mit der Meinungsfreiheit, die da immer so hoch bepreist wird, die zu den Menschenrechten gezählt wird und so weiter, dass er mich deshalb vielleicht in Ruhe lassen würde, aber ich weiß es nicht und will das nur sagen. Mit der terroristischen Vereinigung habe ich nachgelesen, das ist auch verboten. Und wenn es aber ja wirklich ein Rechtsstaat wäre, dann hätte er ja auch das verfolgt, was der deutsche Staat da schon im Jugoslawienkrieg für Angriffswellen geflogen ist, Bomben abgeworfen hat auf Belgrad und so weiter und jetzt auch natürlich in der jüngeren Zeit über Syrien, wie es hieß, von Schäfer. Das war in Folge 119 und das war wunderbar, dieser Clip von Schäfer, dem auswärtigen Amtssprecher von damals. Ja, irgendwie sagte er da so, ja, wir wissen, dieser Trudeau, so ein Linksliberale, der den konservativen Premier ablöst, ich weiß, der hat den Volksmassen dort versprochen, er zieht sich ein bisschen zurück. Aber wir haben schon wahrgenommen, sagt Schäfer. Der hat zwar gesagt, er schickt keine Flugzeuge mehr nach Syrien, aber er tritt nicht aus der Anti-ISIS-Koalition aus und wir haben sowieso genug Flugzeuge da drin. Also ja, es ist eine vollkommen irrelevante Entscheidung, völlig wahlkampftaktisch von Trudeau, dass er sagt, ja. Aber im Grunde ist Kanada weiterhin Teil dieses imperialistischen Blocks, der da einfach Syrien niederbombt und seine eigenen Bevölkerung, die er in geistiger Knechtschaft hält, viel effektiver als durch Zensur mit diesen freien kapitalistischen Medien. Ja, die glauben da so, ne, da wird ISIS bekämpft, da werden die Terroristen bekämpft. Also selbst wenn es so wäre, wäre ISIS ja auch erst durch die USA hochgezüchtet worden, durch diese direkten Einflussnahmen mit den Mujahedin und so weiter und dem Irak. Und dann, ja, indirekt durch die ganze Instabilität, Chaos in der Region, sind natürlich Bedingungen, wo die Terrorgruppe entsteht, so dass es ja vollkommen zu 100% wahr ist, was Trump sagte, dass Obama der Founding Father of ISIS ist. Wobei gut, Obama 2008 reingekommen, ja. Generell die US-Präsidenten. Nicht nur Bush, auch Clinton hatten wir danach gelesen bei Lüders. Also die alle müssen wir als Founding Fathers von ISIS und von so vielen Terrororganisationen auf der Welt, Al-Shabaab, all wie auch immer und so weiter, ja. Ansetzen und ganz klar sagen, ja, diese Gebiete, vor allem im Nahen Osten, die waren die muslimische Welt, wäre schon so viel weiterentwickelt, wenn man sie einfach nur in Ruhe gelassen hätte und gesagt hätte, okay, ihr kriegt da auch keine Aufbauhilfe wie die faschistischen Staaten wie Japan und Deutschland. Okay, ihr seid nicht faschistisch, also kriegt ihr hier nicht unser Zuckerbrot. Ja, okay. Aber ja, wenn man einfach nur das gemacht hätte, gar nichts helfen und nichts machen und in Ruhe lassen, dann wären die schon viel weiter. Und so sind sie halt ja, in dem Zustand wie heute. Der Irak etwa. Aber auch Staaten wie Marokko sind ja vollkommen ja, runtergewirtschaftet und so gewalttätig gegen Flüchtende, wie es da hieß in diesem Clip aus dem Auffangbunker. Der war einfach so beeindruckend. Ja, das war schon was Besonderes, diese Folge im furchtbaren Auffangbunker hab durchlaufen lassen und die beiden Folgen. Und genau deshalb, an dieses hohe Niveau will ich wieder rankommen, aber wenn ich mich hier erstmal freischwimme und meine eigenen Texte abarbeite, und das sage ich ganz klar jetzt, ist dafür vielleicht die Zeit. Also ja, dann, was ich meinte mit diesem Paragraph, Volksverhetzung ist Nummer 130 und 129 ist irgendwie mit Bildung einer terroristischen Vereinigung. Da sollte dann ja auch Merkel verurteilt sein und Schäfer gut als Sprecher, aber sein Dienstherr Steinmeier immerhin, der diesen Kriegseinsatz in Syrien abgesegnet und organisiert hat. Und ja, dann sollten die da einfach hinter Gitter sein, wenn dieses Gesetz so gelten würde. Aber ja, es ist ein Witz, dieser bürgerliche Staat. Jeder weiß es, dass man sich freikaufen kann mit einem reichen Anwalt oder wenn man schon im Ministerium sitzt, dann ermittelt die Staatsanwaltschaft eben erst gar nicht. Aber ja, kommen wir jetzt zu meinen eigenen Texten. Dieser Staat ist ja auch nicht mein Ding. Ist doch, ja. Wir werden auch wieder zu Corona zurückkehren oder zumindest noch ein paar polemische Essays hier vortragen. Aber für heute kann ich das nur noch mal wiederholen, dass ich aus irgendeinem Grund fühle ich dieses Thema so polemisch wie sonst keins. Das mit den NATO-Knechten, da denke ich halt, ja, das ist halt schon so eingepreist, ist irgendwie normal. Man weiß es so, jeder weiß es, aber jeder spielt mit und ist getreu diesem US-Imperialismus, der uns so besetzt. Übrigens auch eine schöne Rede von Putin habe ich danach gelesen auf Twitter, hat das jemand übersetzt. Und er hat eigentlich ein recht gutes historisches Verständnis, auch mit dem Bolschewiki damals, mit der Gründung der Sowjetunion, obwohl ja, er kein Kommunist ist und das ganz klar ist, dass man auch, also auch ihn wegputschen muss und Revolution machen muss. Aber ja, also ganz richtig, was Stefan auch sagte über die Kommunisten in der Sowjetunion, dass die ja diejenigen waren, die eigentlich den Antrag gestellt haben für den Krieg und so weiter. Das ist schon auch sehr nah dran. Putins Sicht ist an meiner Geschichtsanalyse auch sehr nah dran. Aber nun, was ich sagen wollte, was da nur erwähnt wurde in dieser Rede, dass die USA solche fremden Länder einfach mal gern besetzten, durch Militärbasen geknechtet halten und sie dann zynischerweise Verbündete und unsere Freunde nennen. Und genauso ist es natürlich mit diesen ganzen Staaten in Asien, Japan, Südkorea und so weiter und Deutschland. Da, die werden eben Verbündete genannt, aber das ist zynisch, weil wir haben ja gar keine Wahl, wollen wir verbündet sein oder nicht. Die US-Basen sind ja hier, das US-Militär hier in Stuttgart. Ja, es ist ja, also das kann ich hier, wo ich das erste Mal ausgesprochen habe, da war es vielleicht noch eher so hypothetisch, ja, was wäre, wenn ich Bundeskanzler werden würde und wenn die dann die Kaserne verlassen, oder auf Berlin zu marschieren, aber dann, ja, nach dem Aussprechen wird dann auch vieles klar und da wurde mir klar, doch, natürlich, das ist genau das. Das ist ja genau der Punkt. Die könnten es ja auch subtiler machen und sagen, ja, okay, wir müssen ja nicht hier direkt in Deutschland stationiert sein, so, aber Deutschland ist trotzdem ganz klarer NATO-Partner und so weiter. Ah nein, das machen sie eben nicht, weil sie dieses Vertrauen nicht haben und ganz klar sagen, nee, es könnte natürlich sein, dass wir wissen ja auch selber, wie verbrecherisch wir sind. Also die USA sind da ja eigentlich auch reflektierter als wir Deutschen, die wir so blind sind, in vielen Dingen so eingeigelt in unserer eigenen Medienwahrheit. In den USA ist es schon nochmal ein anderer Diskurs, würde ich sagen. Irgendwie freier oder wie auch immer. Nee, ich weiß nicht, ich kenne die Kultur ja auch nicht so richtig. Durch eine Agenda so ein bisschen kriegt man es mit, aber das ist ja doch nicht das Wahre, als wenn man da selber leben würde. Ja, also gut, das ist irgendwie zynisch, dann davon zu reden, wir wären Verbündete und so weiter, aber kommen wir jetzt hier zu. Und genau, ich meinte, das alles bringt mich aber nicht so zur Weißglut und bringt mein Blut nicht so in Wallung wie diese Corona-Sache. Und vor allem dann gegen solche Leute wie Stefan und Wolfgang, was ich, ja, aber ich will sie ja auch nicht. Oder doch, ja, habe einfach ganz klar diese Entscheidung getroffen. Schon damals im Winter, als ich das Corona-Thema für mich abschloss, war für mich einfach ganz klar, die sind für mich gestorben oder ja, oder ich kann es einfach nicht einschätzen, was sie denken und es ist mir auch egal, ist nicht mehr mein Ding. Es ist dann halt so, sie sind in dieser Blase drin, sind mit Schuld, auch Schuld am Tod von Menschen. Das ist ja das Ding, dass die Pandemie verschleppt wird, dass Leute unnötig sterben. Nicht wie in Schweden die Todeszahlen früher runtergehen. Also ja, das ist so, die Leute sind grundlegend degeneriert, sind schuld, nicht nur am Tod, das ist ja nicht das Schlimmste, sondern das schlechte Leben, das uns hier so vorgesetzt wurde die letzten Jahre. Und ja, also für mich gibt es da auch irgendwie keinen Kompromiss. Ich will nicht eine Entschuldigung von Drosten, sondern eigentlich von Stefan und Wolfgang, wie ich damals diesen Clip spielte in 119, glaube ich. Ja, also von denen will ich einfach entschuldigen bei diesem Thema. Oder von allen, die diesen zynischen Corona schicken. Aber ja, das will ich nur sagen, irgendwie, ja, setzt das nochmal was anderes in mir frei. Und auch Dietmar Dart, den ich da richtigerweise anging, ja, auch wenn es im Ganzen und so weiter ein guter, richtiger Artikel war, war meine Bemerkung doch richtig. Das Corona-Regime bereitet einen Ausnahmezustand vor und das ist vielleicht nicht so geplant, da sitzt keiner am Steuer, aber was zumindest offensichtlich ist, ja, dass die Welt in gefährliche Gewässer steuert. Das ist dann 2019 schon so klar. Und auch die Politiker sind da drin. Die planen nichts. Die sind ja noch dümmer eigentlich als die Durchschnittsbevölkerung. Aber ja, es ist etwas, was sich einpendelt, einspielt. Und da kann man im Nachhinein historisch dann schon so drauf blicken und sagen, dieses Corona-Regime bereitet den Ausnahmekriegszustand in Deutschland dann so vor, wie seit dem 24. Februar dann. Die Stigmatisierung Russlands, die direkte materielle Unterstützung der Ukraine mit Waffen, damit der Krieg in die Länge gezogen und noch mehr Leute getötet werden. Ja, und dann ist auch jemand wie Dart schuld, wenn er es nicht auf die Reihe kriegt, sich nach 2 Jahren wenigstens da mal bisschen hartnäckiger gegen den bürgerlichen Staat zu positionieren und dann immer noch sein Framing eigentlich wiedergibt. Und kommen jetzt aber hier zum eigentlich Wichtigen. Das ist doch alles gar nicht wichtig. Mir hat schon wieder hier ein Text zusammengeschustert, der mich einfach aus den Fugen bringt und den will ich hier vorlesen. Ja, und das gibt es gar keine Frage. Also das lese ich vor, auch wenn es vulgär ist. Und ja, haltet euch die Ohren zu, falls ihr zart bepflanzt, zart von zartem Gemüt seid. Und ja, dann macht das oder macht, was ihr wollt. Und ich sage euch das ins Gesicht, ins Ohr oder wo auch immer rein, in jede Körperöffnung. Und ja, also, ich pisse oder ejakuliere auf euch NATO- und Corona-Knechte. Aber selbst das ist noch zu viel der Aufmerksamkeit. Man möchte sich nur noch abwenden mit Grauen, Entsetzen, Ekel. Dieses Land gehört zerschlagen, in mehrere Teile zersplittert. Ich lade jeden streitlustigen Aggressor ein, nach Deutschland zu kommen, eine Invasion ins Auge zu fassen und die beachtlichen Industriereichtümer auszuplündern oder zu zerstören. Das wäre ein wahrhaft moralischer Akt und wenn es der letzte Akt der Menschheit wäre. Ja, zuweilen werde ich ein bisschen undifferenziert in meinen Wutanfällen, aber wir alle sind Teil des Imperialismus. Also verdienen wir alle Hass. Richtig, ich will euch alle, ungeachtet eurer Herkunft, Nationalität, Ideologie, Alter, Geschlecht, zur Sau machen. Ich will euch so runtermachen, dass ihr euch einfach nur runtergeputzt vorkommt und nur noch im Dreck liegen bleiben wollt. Ja, wobei die Frage ist, ob ihr Säue überhaupt noch zur Sau gemacht werden könnt. Ihr seid ja ohnehin so schmutzig. Dem Bestehen dieses halbfaschistischen Staates und seiner gewalttätigen Militärmaschinerien zuzustimmen und euch noch aktiv auf die Seite Deutschlands und der EU zu schlagen gegen angeblich aggressive Ruskis oder sonstige Schwellenländer. So einen Berg an Schmutz, Lügen, geistigem Dünnpfiff ist einzigartig. So ein Berg ist einzigartig. Man muss neue Worte finden. Euer Schmutz ist gleichsam Menstruationsflüssigkeit. Oder besser noch, ich möchte auf euch menstruieren, koste es, was es wolle. Mein Blut und meine Vaginalflüssigkeit soll auf eure strohdummen Köpfe fließen. In Strömen soll das gelbgraue, später blutrote, die gelbgraue, die später blutrote Substanz auf euer Haupt regnen. In eure Münder soll mein weibliches Ejakulat spritzen und euch keuchen, husten, blubbern lassen. Das ist eine schöne Sache mit dem weiblichen Ejakulat, habe ich nochmal nachgelesen, aber weiß gar nicht genau. Ja, kenne ich mich auch nicht genau aus, aber es sind ja doch interessante Fragen. Und das finde ich auch richtig, da nachzuforschen und das auch zur Sprache zu bringen, hier auch als Mann, wo ich mich nicht so gut auskenne, in diesen Gefilden und Gebieten, wo ich da abtauche. Ja, und ich finde es einfach grundrichtig hier. Ja, mit der Menstruationsflüssigkeit, welche Farbe die hat, ist auch interessant. Am Anfang ist sie noch nicht so blutig, wenn die Periode kommt, sondern dann ist es eher graulich, gräulich. Und ja, das finde ich einfach sehr schön. Das ist genau dieser Schmutz und den will ich auf euch abkippen und wie auch immer. Ja, ich finde es wunderbar hier und dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Also das ist auch wirklich unabhängig von der Ideologie, wie ich sagte, auch damals auch in Nummer 121, auch auf die Kommunisten spucke ich hier. Und ja, liebe Leute, liebe Genossen, verzeiht's, ihr werdet es verstehen. Das hier einfach ausschlage, wie eine wilde Stute. Ja, und da gibt es gar nichts zu lachen. Das ist auch genauso. Der heutige Imperialismus ist ja geschlechterneutral oder sogar woke und ja, divers, non-binary und so weiter. So ist der Imperialismus ja, weil er sagt, ja, natürlich, das bringt uns ja nicht die Leute. Ja, diese alte Tradition, die können wir auflösen. Ja, der Kapitalismus, der verdampft alles Stehende und Ständische, wusste schon Marx. Und so machen wir es einfach, sagte er. Ja, dann nehmen wir die auch alle noch mit ins Boot und können so die Volksmasse noch viel effektiver knechten. Und ja, deshalb spricht er auch die Stute an, nicht nur den Hengst wie früher, vielleicht vor 100 Jahren, der Mann, der wirkliche Bürger war und der sich da gepampert fühlen konnte von diesem Imperialismus, den Lenin beschrieb, aber heute ist es eben auch die Stute und vielleicht vor allem die Stute, die so die Bürgerin ist, auch wenn sie noch grundlegend unterjocht ist in der Arbeitswelt und so weiter gegenüber dem Mann, aber so ist doch die Frau irgendwie heutzutage die Vertreterin der Wissenschaft, wenn wir zumindest Slavoj Žižek folgen, gegenüber dem wilden, rohen, ungehobelten Mann, der das Triebhafte eher verkörpert. Von dem muss sich der Mann also eher absetzen, der Staat muss also eher vorsichtig sein mit den Männern und sagen, oje, was sind das für Leute, aber auf die Frauen, auf die können wir wirklich bauen. Gut. Und ja, weil ich jetzt aber Lenin erwähnte, kann ich vielleicht das hier kurz vorlesen. Aus seiner Schrift mit dem Imperialismus, glaube ich. Wie auch immer. Ich finde es einfach wunderbar, was er hier beschreibt. Diese Konzentration der Kapitale vor dem Ersten Weltkrieg und das analysiert er, führt dann zur Kriegssituation. Und ja, lesen wir uns das bitte kurz durch. Was ist nun die ökonomische Grundlage dieser weltgeschichtlichen Erscheinung? Es sind eben der Parasitismus und die Fäulnis des Kapitalismus, die seinem höchsten geschichtlichen Stadium, das heißt dem Imperialismus, eigen sind. Wie in der vorliegenden Schrift nachgewiesen ist, hat der Kapitalismus jetzt eine Handvoll, weniger als ein Zehntel der Erdbevölkerung, ganz freigebig und übertrieben gerechnet weniger als ein Fünftel, besonders reicher und mächtiger Staaten hervorgebracht, die durch einfaches Couponschneiden die ganze Welt ausplündern. Der Kapitalexport ergibt Einkünfte von 8 bis 10 Milliarden Francs jährlich, und zwar nach den Vorkriegspreisen und der bürgerlichen Vorkriegsstatistik. Gegenwärtig ist es natürlich viel mehr. Es ist klar, dass man aus solchem gigantischen Extraprofit, denn diesen Profit streichen die Kapitalisten über den Profit hinaus ein, den sie aus den Arbeitern ihres eigenen Landes herauspressen, die Arbeiterführer und die Oberschicht der Arbeiteraristokratie bestechen kann. So wird dann auch von den Kapitalisten der fortgeschrittenen Länder bestochen. Durch tausenderlei Methoden, direkte und indirekte, offene und versteckte. Diese Schicht der verbürgerten Arbeiter oder der Arbeiteraristokratie in ihrer Lebensweise nach ihrem Einkommen durch ihre ganze Weltanschauung vollkommen verspießert, ist die Hauptstütze der Zweiten Internationale und in unseren Tagen die soziale, nicht militärische Hauptstütze der Bourgeoisie. Denn sie sind wirkliche Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung, Arbeiterkommis der Kapitalistenklasse. Labor Lieutenants of the Capitalist Class. Wirkliche Schrittmacher des Reformismus und Chauvinismus. Die automatische. Ja, da im Anschluss noch ein kurzer Text von mir. Aber es ist ja wunderbar, was Lenin schreibt, dass, ja, das mit der Konzentration der Kapital war jetzt hier nicht. Dabei, aber ja, beschreibt er da irgendwie, in wie wenigen Monopolunternehmen die Technologie konzentriert ist und die Masse der Unternehmen verfügt gar nicht über diese Technologie. So wie Stefan sagte, ja, VW braucht, für Innovation braucht man so ein Forschungsbudget wie VW von 10 Milliarden. Und so auch schon damals, dass ja, diese neuen Technologien der industriellen Fertigung sehr kapitalintensiv sind und darum kann sich nur ein großes Unternehmen leisten und es bildet sich dieses Monopol. Aber hier nur noch mein kurzer anschließender Text. Die automatische Besiegung des Sozialismus. Der Imperialismus muss ja nur ein Türchen öffnen, wo ein paar Leute durch können. Dann sehen sie, huch, hier gibt es mehr Waren und Arbeitsplätze als im Sozialismus. Und für dessen Niederhaltung sorgt der Imperialismus ja immer zu. Also, solange die revolutionären Länder, von denen der Umsturzimpuls ausgeht, weiterhin unterentwickelte sind, wie Russland 1917 oder China 1949, weiß gar nicht, wann genau war es in China, aber egal, so rum, 1950, können sie sehr leicht vom Imperialismus in die Schranken gewiesen werden. Gegen ideologische Herrschaft anzugehen, ist fast unmöglich. Ostmacker wandern ein, bekräftigen die Legitimität der liberalen Ordnung. Westweichlinge ducken sich weg von der nötigen Erkenntnis der eigenen autoritären Beherrschung. Ja, das ist der Punkt. Die Westler, die werden so antiautoritär erzogen, sind zu weich, um irgendwas kohärent zu denken und ducken sich da einfach weg. Vor dieser Erkenntnis, dass man erstmal autoritär sein müsste, um überhaupt irgendein Ziel ins Auge zu fassen, vor allem auf politischer, sozialer Ebene. Und die anderen, die Ostmacker, ja, sind eben fasziniert von der Vielfalt der Produkte und so weiter. Und der Bewegungsfreiheit im Westen. Die freiheitlichen Organe können sich frei entwickeln, scheinbar, ja, aber halt nur für die paar, die da diese Propaganda machen müssen und diese Erfahrung machen müssen. Und gut. Und hier ist noch ein schöner kleiner Text, den ich verfasse, den will ich kurz vorlesen. Da steht auch im Zusammenhang zu Fukuyama, die ich jetzt heute nicht behandeln will. Da habe ich noch ein, zwei Texte in der Schublade, die ja, mich einfach vor Wut wiederum erbleichen ließen, was Fukuyama sich da zusammenschreibt und auf ihn. Da will ich wirklich ganz klar sagen, so ein Mensch, der muss auch eingelocht werden nach der Revolution. Ganz klar, dass der ins Gefängnis muss, weil der ist auch einer der Hauptschuldigen an den heutigen Verbrechen des Imperialismus, was er da verbreitet. Und in seinem neuen Buch, das ist diese Sichtweise, wie wir es aus dem 1920er-Protest kennen. Die guten liberalen Demokratien, die kriegen Probleme in den letzten Jahren. Und was ist der Grund? Die bösen Autokratien, ja. Es ist so dumm, da lohnt sich auch gar nicht mehr. Türkei, Russland, China, also die schwächeren Länder, die wirklich geknechtet sind und sich erstmal schauen müssen, wie können wir überleben gegen diesen Imperialismus. Die sollen hier die Autokratien sein und irgendwie schuld sein, dass der Liberalismus weltweit auf dem Rückzug ist und Probleme wird. Nee, Leute, nee. Aber ich will es euch auch nicht mehr erklären. Es ist gut, dass diese Liberalen so planlos sind und das, ja, ist das Grundgutes und man muss nur ganz klar auch aussprechen, dass das die Feinde sind, solche Leute wie Fukuyama, dass er kein Recht hat, in Freiheit zu leben, dass solche Leute ganz krass beschränkt werden müssen in der Freiheit, dass die ideologischen Kleinbürger sind, die diese Soße vertreten und ja, das ist ganz klar sagen, es ist alles in Butter, liebe Leute, das ist das wahre Milch- und Honigland mit dem Liberalismus und es gibt vielleicht noch ein paar kleinere Kleinigkeiten zu verbessern, aber es gibt gar keinen Zweifel, dass wir hier im Recht stehen im Westen und nee, das ist das ganz grobe Unrecht hier und ja, das ist für mich klar, also ja. Und deshalb, ich will ihm auch gar nicht diese Aufmerksamkeit schenken, sondern vielleicht kommen wir da irgendwann hin oder auch nicht, es ist nicht wert eigentlich, das überhaupt noch zu widerlegen, sondern man kann es auch so durchlesen und weiß schon selber. Und diejenigen, denen dabei kein Lichtchen aufgeht, wie Wolfgang und Stefan, ja, denen ist wahrscheinlich dann auch nicht mehr zu helfen. Ja, aber im Anschluss an die, das erinnerte mich dann wiederum an diesen Zusammenhang von Nationalsozialismus und dem Imperialismus der USA, die dann einfach den Machtapparat der Nazis übernehmen konnten und ihre Methoden und Herangehensweise an die Welt. Und ich da sagte, wow, das ist ja doch beeindruckend und so können wir es also machen. Und die Frage der Vorkriegszeit der 30er Jahre, also in Europa, dass die westeuropäische Bourgeoisie sich sagte, ja gut, wir wollen jetzt kein Bündnis mit Russland eingehen, weil wozu eigentlich, ne? Mit Hitler können wir uns arrangieren, wir hoffen halt, dass wir Hitler in Richtung Osten lenken, dass diese 200 Millionen Menschen, ja, die können dann ruhig getötet werden von Hitler. Oder versklavt werden, sagen sich die Westeuropäer, die Franzosen, die Engländer. Naja, gut. Und das fand ich so wunderbar. Ludo Martens analysiert das. Sie wollten eben nicht die werktätigen Massen dann mobilisieren für einen Kampf gegen den Nationalsozialismus. Also wozu die da in den Kampf gegen Deutschland schicken, wenn man sagt, es ist viel profitabler, die bleiben weiter an ihrem Arbeitsplatz, die erwirtschaften hier die Renditen für uns. Und ja, gegen Deutschland wird es wohl schwer, sagt sich Frankreich, puh, die sind jetzt ganz schön hochgerüstet, also was sollen wir da unsere Leute verheizen kommen. Der Hitler, der ist ja auch so, dass er das Kapital unangetastet lässt, ne? Gut, ein paar Juden steckt er ins KZ und so weiter. Aber da sagen sich die Franzosen und Engländer, ja, wird man dann sehen, mit dem wird man sich arrangieren. Wir werden halt vielleicht noch so halb unabhängig bleiben können. Ja, das muss man ganz klar aus heutiger Sicht auch offenlegen. Die Engländer und Franzosen sind eigentlich nicht viel besser als die Deutschen. Oder zumindest aus dieser historischen Situation des Zweiten Weltkriegs ist es völlig ungerechtfertigt, die da als die großen Besieger des oder Antipodenbekämpfer des Faschismus darstellen zu lassen. Nee, es gab natürlich mutige Menschen, es gab die Résistance in Frankreich, aber das war keine Massenbewegung in dem Sinn, dass es ja, die Herrschaft der Nazis so in Frage gestellt hätte, sondern die meisten Menschen sind wirklich genau wie heute, wie bei uns, aber wie auch in allen anderen Ländern solche Mitläufer und die einfach sagen, ja, ist mir egal, da kann Hitler herrschen. Ja, was soll's. Das muss man ganz klar aussprechen und nur in der Sowjetunion war es anders und man hat genau erkannt, was da auf einen zukommt. Das war der politischen Führung und den Militärs klar, was das für eine gravierende Bedrohung ist von so einem industrialisierten, hochentwickelten Staat wie Deutschland angegriffen werden zu können und dabei nicht auf die Unterstützung von anderen westeuropäischen Staaten zählen zu können. Und deshalb also dieser deutsch-sowjetische Pakt, durch den man sich immerhin da noch ein bisschen Zeit kaufen konnte. Ein sehr kluger Schachzug, wie ich damals in Folge 76 vorlas. Aber jetzt soll es darum gehen. Also, die generelle Stimmung damals vor dem Krieg. Was ist so das Kalkül der westeuropäischen Bourgeoisie? Die westeuropäische Bourgeoisie sagt sich, soll Hitler doch kommen. Wir wollen unsere Volksmassen nicht in einen unnützen Krieg werfen, wenn ihre Produktivität hier in den Fabriken doch nützlicher ist. Mit Hitler wird man sich arrangieren. So auch die Position nach dem Zweiten Weltkrieg. Die USA machen lassen. Ja, denkt sich Frankreich. Wir setzen uns ein bisschen von denen ab, sind nicht ganz so kriegerisch nach außen hin und lassen unsere Kapitalisten machen. Die wenden die Gewalt gegen die Arbeiter an und zwingen diese aufmüpfigen Volksmassen in die richtige, nützliche Bahn. Draußen tobt der Hegemon, schickt seine Truppen über die Kontinente. Aber wir hier in Europa verrammeln die Türen, machen alle Schotten dicht und halten uns die Ohren zu. Zu uns wird die Grausamkeit schon nicht kommen. Es wäre ja ineffizient, auch wie die USA überall einzumarschieren. Es bringt uns nichts, im Irak zu stehen. Wir müssen unsere Finanzmacht stärken. Die wird Frankreich pampern im 21. Jahrhundert. So der fanatische Ruf eines Macron. Oder eben eines Hollande, Sarkozy, Chirac. Der war damals ja damit konfrontiert. Und ja, Frankreich hat dann auch nicht mitgemacht beim Irakkrieg wie Deutschland und war auch lange Zeit gar nicht mal Mitglied der NATO. Wie damals in den 60ern unter de Gaulle ist man ausgetreten und dann unter Sarkozy wieder eingetreten, 2008 ungefähr. Aber das ist trotzdem die gleiche Sache. Natürlich gehört es zu diesem Machtblock und man setzt sich ein bisschen ab. Und genau das finde ich so wunderbar, dieses Bild hier. Ja, draußen tobt der Hegemon und da sagt man, oh, also da wollen wir jetzt auch nicht überall mitmachen, ne? Wie zum Beispiel die Ukraine hat damals im Irak nämlich auch mitgemacht und hat das sechstgrößte Kontingent gestellt. Ja, da könnte man auch sagen, gut, dann ist ja logisch, wenn ihr hier, ja, glaubt, das Recht zu haben, in andere Länder einfach mal einmarschieren zu können, warum soll der russische Einmarsch heute dann überhaupt was Unmoralisches sein? Ihr lasst euch doch selber auch auf dieses Spiel ein, ne? Wo man halt einmarschieren kann. Ja. Aber ja, das. Also, trotzdem, die Ukraine ist natürlich ein kleines, schwäches Land und nicht schuld an diesem Irakkrieg, sondern biedert sich da halt so an. Ja. Genau das ist das nämlich, man will sich dem Hegemon anbiedern und sagen, oh, hoffentlich hat er mich lieb. Und da sind sie eben auch tiefgreifend Opfer dieses Imperialismus. Aber Frankreich ist in so einer Zwischenposition. Sie sind schon ein bisschen stärker. Natürlich nicht annähernd so stark wie die USA, aber nicht so wie ein ganz verächtlich gemachtes, am Boden liegendes Land wirklich, wie diese ganzen östlichen Länder. Und das sagt sich dann einfach der französische Machthaber, ja, wir müssen alle Türen verriegeln und verrammeln und dann sollen die doch da draußen ein Blutbad anrichten, die USA. Ja, also die toben da um den ganzen Erdball und den Globus, verschießen sogar noch Atombomben in Hiroshima und Nagasaki, ohne dass es nötig wäre. Aber komm, ja, dann machen wir einfach alle Schotten dicht hier in Europa und ja, wir werden die USA so sogar noch austricksen, weil es bringt uns ja nichts. Es ist ja zu ineffizient, überall einzumarschieren. Also genau, das finde ich so genial hier eigentlich. Aber ja, ich will mich nicht selber loben, sondern sagen, ja, dann ich fühle mich schon echt ermüdet. Und das ist jetzt wirklich auch dumm, weil ich eigentlich so, ja, kämpferische Texte. Ich habe, das ist natürlich dann nicht ganz passend. Komm, einer geht noch. Genau, weil das vorher mit dem zur Sau machen kam, da hatte ich nur davor einen Text geschrieben, was ich so gut fand mit diesem Ausdruck zur Sau machen. Und da habe ich mal wieder bei Fefe reingelesen. Er hatte jetzt nämlich verlinkt einen Text, der sehr prorussisch war in der jungen Welt über die Referenten und die Beobachtung dort und dass fast alle Stimmen dafür waren für die Abspaltung von der Ukraine und dass es hieß, ja, die haben uns halt jahrelang beschossen aus Kiew, jetzt die letzten 8 Jahre zumindest im Donbass wurde man ja beschossen. Es gab dieses Massaker. Jetzt auch ist in den letzten Tagen diesen Raketenangriff wiederum auf Donetsk mit vielen zivilen Toten. Und gut, dann sagen sie einfach irgendwann, ja, jetzt muss es so gehen. Und dann hieß es auch, ja, seit diese Volksrepublik da ist, da wurden auch die Straßen endlich mal wieder gebaut. Und davor war es halt einfach krass hoffnungslos, dieses Regime aus Kiew vor 2014. Aber dann, ja, hat man überall irgendwie Straßenarbeiter gesehen. Und irgendwo haben die Volksrepubliken das Geld herbekommen, um die Infrastruktur zu finanzieren, klar. Aus Russland dann, aber ja, das ist dann halt so. Das ist dann, wie ich meinte, die Souveränität der Ukraine ist ein Witz, wenn den eigenen Bürger hier völlig klar ist, ja, wir haben nichts zu erwarten von der Zentralregierung. Es ist die letzten 30 Jahre Armut, ja, und es ist ja auch nicht die Schuld der Zentralregierung, dieses Oligarchensystems, sondern das ist ja auch eingebettet in diesen Weltimperialismus, wo wir uns im Westen hier sagen, es ist gut, genau, dass da noch eine herrschende Klasse gibt, die die anderen knechtet. Aber eine gleichberechtigte Entwicklung wollen wir hier nicht, dass wir denen anbieten, unsere Technologien zu transferieren. Und ja, es ist ja ganz richtig, wie Wolfgang sagte, ja, wir müssen das denen auch anbieten. Ich interpretierte das vielleicht zu engstirnig, ja, auf die Flüchtlinge, aber das ist ganz klar meine Interpretation dieser, ja, dieser sowas von feigen Haltung von Wolfgang und Stefan, dass ich ganz klar sage, dass sie das zu sehr in Richtung Migration denken. Aber ganz richtig zu sagen, wir haben hier so viel, nicht diese fucking liberalen Werte, sondern wir haben hier, ja, halt viel Material und viel Industrie und Technologie. Nicht dieses fucking, ja, also, wie man darauf reinfallen kann, ist mir sowas von, aber ja. Und ja, das stimmt ja, und das müsste man denen dann anbieten und sagen, wir kommen, wir bauen das bei euch auch auf. Und da können wir zu einem Handel und Wandel kommen, einen fairen Austausch. Und ja, das ist dann irgendwie so, dass die Arbeiter ausgetauscht werden können, dass man denen das zeigt, wie man die Maschinen dazu betreiben hat. Das sind dann extrem zähe Prozesse, Jahrzehnte, wo das erstmal anlaufen muss. Wie Deng Xiaoping damals sagte in den 90ern, ja, jetzt werden wir halt 30 Jahre brauchen hier, um uns da wirklich einzuspielen in den Industrien hier, aber es ist gut, was ihr leistet, ihr Arbeiter. Und so irgendwie sagt er, ja, also, ja, das ist ein sehr langer Weg dann zu gehen und ja, und dieser Artikel war dann nur verlinkt bei Fefe und dann, ja, kam wohl ein Sturm der Entrüstung von seinen Lesern, wie kann man so pro-russisch sein? Und dann schwafelte Fefe irgendwas von Medienkompetenz und so weiter und sagte, ja, auch er sei ja der Meinung, diese Gebiete sollten jetzt nicht abgespalten werden. Und nee, das ist schon wieder so ein Kotau, sage ich, vor diesem Imperialismus, vor diesem Grundfalschen, vor diesen Leuten, die so Teil dieses BRD-Medien-Systems sind oder Leute, die ja auch nur Opfer und Konsumenten dieser Gülle sind, die man da so in sich einlaufen lässt und die einen von innen wärmt. Und man merkt dann gar nicht mal, was das für eine Scheiße ist. Also diese Medien, Nachrichten und so weiter. Ja, und diese Leute, die dadurch gepolt sind, die sind dann natürlich sauer auf Fefe und schreiben ihm das und er verteidigt sich dann so und ich sage, nee, ich will mich nicht verteidigen, sondern jetzt einfach sagen, das ist die richtige Entscheidung. Oder Russland, ja, wie auch immer, ich unterstütze Russland ganz klar und auch bei dieser Aktion, die Gebiete jetzt einzugliedern. Es ist nicht klar, was die Strategie ist, ob es aufgeht oder auch nicht. Ist auch nicht mein Ding. Natürlich wäre es schön, Frieden und dass die Waffen schweigen, sollte das oberste Ziel sein. Und ich weiß aber nicht, was in Putins im Kopf ist, aber ich weiß nur, in den Hinterkopf könnt ihr köpfen. Der westlichen Machthaber ist einfach nur dieses Dispositiv, den Krieg möglichst lang laufen zu lassen, möglichst viele Ukrainer und Russen zu verheizen und wirklich, ja. Und ja, wer sich da reinrobt, wer da irgendwie damit konform geht mit diesem Regime hierzulande, den bespucke ich und auf den ejakuliere ich. Und ich kann es und will es nicht anders ausdrücken. Und ja, gut, also. Aber kommen wir jetzt zu Fefe und Alternativlos und so weiter. Und ja, weil ich das in diesem Podcast sehr schätze, aber nie ganz verstand, was sie, auf was wollen sie daher hinaus mit diesem Begriff Medienkompetenz? Sie sagen dann, ja, wir geben euch hier auch mal einen Link oder erzählen eine Geschichte, die dann gar nicht so stimmen oder die dann, wo man dann noch selber nachforschen muss. Und das ist, um die Medienkompetenz der Hörer zu bilden. Ja, ganz Interessant fand ich das am Anfang, aber wenn man mal weiter drüber nachdenkt, dann ist es auch nur blödsinnig, weil ja, die meisten Leute haben überhaupt nicht diese Zeit. Die Zeiten werden so nervöser, immer schneller. Muss Bescheid wissen. Und ja, es gibt, also es kann diese Forderung eigentlich nicht geben an den Leser, sondern der Leser ist ja diese Chefin, ich meine, diese Mitläufer, und das, ja, das muss man dem auch nicht so vorlesen, vorwerfen, sondern ja, es ist schon trotzdem richtig. Man muss auch irgendwie kompetent sein und sagen, das hier ist Bullshit und das hier, ja, das stehen vielleicht Geheimdienstinteressen dahinter oder das hier, was soll das sein? Das ist einfach nur die Regierungslinie wiedergegeben. Und trotzdem sollte die Kompetenz eigentlich auf Seite des Redakteurs sein. Was sie nicht sagen kann, natürlich im Monopolkapitalismus, der frisst seine eigene Hirn, wie diese Seescheide, wie es bei Dart hieß. Gut, lesen wir diese kurze Notiz nur hier. Dieses dumme Gerede von Medienkompetenz bei Alternativlos und Fefes Blog dient auch nur dazu, einen zu verunsichern und am eigenen Verstand zweifeln zu lassen. Nicht mal die Redakteure sollen kompetent sein, sondern die Leser, die den von ersteren zusammengeschluderten textuellen Dreck kritisch aufnehmen und kompetent einordnen. Was für eine Farce des neoliberalen Selbstunternehmers. Dieses ideologische Süppchen, das Fefe und Frank da anrühren, dient dazu, sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen, um bloß für nichts verantwortlich zu sein, was man im Podcast von sich gibt. Die größte Medienkompetenz ist, den hiesigen staats- und regierungstreuen Medien grundsätzlich zu misstrauen, ihnen böse, kriegerische Absichten zu unterstellen und deren Verbreiter zu hassen, zu bespucken, öffentlich zur Sau zu machen und als die degenerierten Volksideologen und Propagandisten zu entlarven, die sie sind, um sich dann den russischen oder chinesischen Medienangeboten zuzuwenden und diese wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Wer weiter in der Soße mitschwimmt wie Fefe, ist ein dummer, dreister, ekelhafter, BRD-höriger Kapitalknecht, der jegliche menschliche Eigenschaften nach und nach verliert, wenn die Medienmatrix immer weitere Teile seines Neokortex befällt und von dort metastasiert. Ja, das erinnert an diesen Dart-Text sehr schön. Diese Seescheide, die baut langsam ihr eigenes Zentralnervensystem ab. Sie braucht es nicht mehr, sie kann sich festklammern. Und ja, so ist es wohl. Und das ist auch meine Befürchtung nur hier in Richtung Fefe und Frank, falls Sie zuhören. Ja, da solltet ihr nicht zu sehr mitschwimmen in dieser Konsenssoße des liberalen, halbfaschistischen BRD-Staats. Und ja, es ist interessant, oft sagt man Demokratie und meint eigentlich Faschismus. Das ist mir beim Neue20er-Podcast aufgefallen. Für die ist Demokratie irgendwie nur so ein Sammelbegriff für das Gute dessen, wo sie sagen, ja, da stimmen wir zu, dass irgendwie die Menschenwürde, das ist das ganz andere als das KZ und ja, der Holocaust und sonstige Verbrechen des 20. Jahrhunderts, das ist das ganz Böse und dann geht es aber nach 45 ab zum Guten und da sind wir jetzt also und ja, das ist die Demokratie und die müsste sich von Deutschland halt nur noch ein bisschen weiter in die Welt ausbreiten, exportieren, ausstrahlen, metastasieren. Genau, und das ist mein Punkt. Eigentlich meint man Faschismus. Es ist hierzulande jetzt ja nicht der Faschismus, nee. Aber was Sie sagten eben über die Kirchenvertreter, dass die sich dann erst wegen dem Holocaust vom Faschismus abwendeten und das so ihr Denkprägte, dass sie den Faschismus auch brauchten, Papst Pius und so weiter. Die Kirche war auf Linie dieser reaktionären Ideologien. Und erst dann, wo man diesen krassen Völkermord an den Juden gesehen hat, hat man gedacht, oh, also ja, dann schweren Herzens müssen wir doch mit dem Faschismus brechen. Und wie die beiden sagt, uns der Demokratie zuwenden. Und Demokratie, ja, das ist Gleichheit, die Rechte des Individuums und so weiter. Und das meine ich nur, ich kritisiere, oder ich nehme das wahr, dass sie eigentlich korrekt diesen Begriff Faschismus benutzen sollten und nicht so sagen, die Kirche orientiert sich an der Demokratie oder wie auch immer, nee, sondern sagen, nee, sie waren halt vorher affin, zustimmt zum Faschismus und haben danach mit ihm gebrochen. Und man kann aber nicht in diesen richtigen, objektiven Begriffen denken, sondern man, ja, und das ist mein Punkt, Demokratie, das ist ein rein subjektivistischer Schwafelbegriff. Auch für die DDR, die Sowjetunion, auch die haben sich darauf bezogen, was vielleicht ein Fehler war, da auf der Ebene semantisch irgendwie konkurrieren zu wollen mit diesen westlichen Staaten. Und ja, das prangere ich an und sage, man sollte immer genau hinhören. Wenn man Demokratie sagt, ist dann wirklich das gemeint, diese Regierungsform hierzulande, oder ist der Faschismus gemeint? Und das ist, und es ist nur so ein hohler Begriff, um eine gewisse Aversion gegen einen anderen Begriff auszudrücken, gegen den Faschismus, den man aber nicht aussprechen will und nur so einen latenten Unmut äußern will und sagen will, so und so, und die Demokratie, das ist die richtige Seite. Aber wie auch immer. Ich sage, die Demokratie, ja, die erlaubt mir ja auch hier dieses Leben in Frieden, immerhin. Aber dieser Frieden ist halt die eine Seite der Medaille, die andere ist in Syrien, was wir immer wieder anrichten, im Irak, wozu wir Deutschen ja dann trotzdem beitragen. Wir sind Teil dieses imperialistischen Machtblocks, da ist dann egal, ob Deutschland da Truppen schickt in den Irak oder ob Deutschland halt nur die Hauptzentrale ist, über die die ganzen Truppen ab und Materiallieferungen abgewickelt werden. Und ja, wie es ja faktisch war und ist weiterhin. Aber ja, also gut. Und jetzt gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Also vielleicht können wir noch auf China kommen, aber dann muss auch wirklich gut sein, würde ich sagen, für heute. Und das aber wunderbar. Nee, kommen wir hier noch auf etwas eher Launiges zu Marx. Und ich bewundere ja auch Marx, auch wenn ich sage, der Einstieg in die Lektüre ist mir immer wieder schwer gefallen. Und ja, man will sich irgendwie als Umstürzler begreifen, der einfach alles umstürzen will. Und da hilft einem Marx Theorie ja doch enorm. Und trotzdem ist die Versuchung dann groß, einfach zu sagen, ja komm, jetzt nehme ich, vulgarisiere ich einfach seine Thesen oder das, was man so mitkriegt aus der Populärkultur, und nehme das und blättere da gar nicht nach. Und ja, es ist schwierig, diesen Weg zu Kindern selber nachzublättern, wie ich es diszipliniert wurde durch meinen großen Lehrer, Marlon Krohn, und dann wirklich mal zu Marx Buch gegriffen habe. Als er mir das schon so eindrücklich auseinanderlegte und begrifflich aufschlüsselte, was der Marxismus ist und dass man dazu wirklich bei den Klassikern nachlesen kann und es nicht reicht, das nachzukauen, was die Sekundärliteratur dann sagt. Und ja, ja, und Marx bewundere ich aber trotzdem und sagt auch, ja, aber irgendwie schwierig. Und gemeinsam kann man sich auch solche Lernzirkel schaffen, wie es jetzt ja mein Anspruch ist, weiter in der DKP mich festzusetzen, mich da einzuarbeiten. Und genau. Und trotzdem ist es aber besser, immer auf das Haupt zu schlagen, als an die ganzen Abkömmlinge, sagte Hax über Brecht. Brecht, den er ja auch bewunderte, der auch der größte Theaterschriftsteller des 20. Jahrhunderts war. Und ganz klar, aber die Brecht-Schule in der DDR, dann, die nach Brechts Tod 56 Jahre sich halt nur noch an ihrem alten Meister entlanghangeln wollten und dessen Lehren übernehmen, die hat Hax dann rigoros bekämpft und aber gesagt, besser nicht gegen diese Brecht-Schüler polemisieren, sondern gegen Brecht selbst immer auf den Kopf schlagen. Und so, in diesem kurzen Text hier schlage ich auch auf den Kopf, auf Marx, aber meine eigentlich nicht ihn, sondern die ganzen Abkömmlinge von Marx. Und was Marx machte, war ja doch das Fundament theoretisch zu schaffen, aber ja, lesen wir uns einfach diesen Text durch. Marx hätte zum Schwert greifen sollen, nicht lang fackeln und ewig theoretisieren. Zu den Waffen! Wer ein Mann oder eine Frau ist, sollte zum Degen, zur Lanze, zur Rute greifen, um für sich und die eigenen Kinder den Weg frei zu kämpfen in eine glorreiche Zukunft. Marx war zu feige. Erst kämpfen, dann denken. So muss unsere heutige Kampfformel lauten. Er stellte sich quer, wollte erst alles durchdenken, um bei seinem liebsten Schluss anzugelangen, dass es nämlich zu kämpfen gelte. Wenn aber das unser Ziel ist, auf das wir emotional und triebdynamisch hinstreben, sollten wir nicht erst die großen Begriffe von Gerechtigkeit und so weiter hervorkramen, um unseren Drang zur Tätlichkeit und wirkmächtigen Tätigkeit zu rechtfertigen. Wir sind unterdrückt und werden unsere Fesseln jetzt sprengen. Dass dabei auch das ein oder andere unnötig und unschuldig gesprengt wird, ist ja wohl klar, da wir alle so sehr kaputt gemacht und zersetzt sind vom alten System der Knechtung und Dehumanisierung, das uns seit Jahr und Tag heimsucht. Da stauen sich Aggressionen auf. Lassen wir sie besser raus, bevor es zu spät ist. Genau, das ist wunderbar, dieser Punkt. Diese Demokratie, ja, die ist auch nicht so schlimm, die ist noch nicht der Faschismus, sage ich ganz klar. Sie führt zum Faschismus, ja, das sehe ich ganz klar auf uns zukommen, aber es ist ja trotzdem auch so. Es ist der Halbfaschismus, ja. Und das ist sehr gut, dass wir noch die Möglichkeit haben, abzubiegen zum Kommunismus, nämlich. Und die liberale Demokratie ist kein stabiler Zustand. Die ist irgendwie nicht stabil, könnte man sagen, in dieser chemischen oder wie auch immer physikalischen Ausdrucksweise. Das ja, wird früher oder später in die eine oder andere Richtung kippen. Und ja, aber lassen wir die Wut und die ganze Aggression jetzt wirklich raus und versuchen wir den Umsturz ins Werk zu setzen und ja, alles dafür zu tun, dass es kein faschistischer Umsturz wird. Was schwierig wird, da diese faschistischen Ideologien sich ja festgefressen haben und auch weiterhin gepflegt und gepflegt werden durch das Volk und durch die das Volk beherrschenden Mächtigen. Und ja, also gut. Und das bringe ich einfach zum Ausdruck. Ja, genau, dieses Vulgäre, wie ich immer wieder sagte, ich will eigentlich auch nicht mehr so viel kommunistisch theoretisieren und einfach hier, sie hatten dieses schrille, in diesen schrillen, aufrührerischen Duktus reinkommen. Aber ja, Marx und so weiter, das können wir dann weiter behandeln. Und auch wichtig, Primärquellen nachzulesen, aber auch grundrichtig finde ich hier diese Überlegung zu sagen, ja, hätte er nicht eigentlich zum Schwert greifen und wie auch immer so als Vorbild dienen und seine 40 Bände da, wer soll die alle durchlesen? Also was soll das genau sein? Dafür wird man ja die Leute und man weiß am Ende nicht mehr. Es bilden sich so viele Neben- und Hauptschulen und Abzweigungen von der Marx-Linie. Aber gut, jetzt gibt es noch einen Text über China. Und ich glaube, dann kann ich wirklich enden. Ich glaube, ja. Ja, ich bin schon fast bei einer Stunde und ich bin oder war vorher müde. Jetzt habe ich mich doch wieder in Rage geredet und es ist ja was Wunderbares. Aber ich will dann wirklich es gut sein lassen, belassen bei diesem einen Text, denke ich mal. Und ja. Hier ist aber noch ein kleinerer Text, den kann ich erst noch einschieben davor. Denn ich habe in diesem Buch, das ich auch erwähnt über den Zweiten Weltkrieg und so weiter, den Verlauf über Mussolini auch gelesen, und aber vor allem ein Bild von Hitler und Mussolini fand ich so eindrücklich. Also die Alliierten sind dann auch irgendwann gelandet im Süden Italiens. Italien war dann schon ja recht weit vorgedrungen, aber irgendwie gelang es den Norden zu halten und dann wurde noch so eine andere Republik ausgerufen und Mussolini, der davor ja schon abgesetzt worden war vom italienischen Kaiser oder wie König oder ja irgendwie so, vom König abgesetzt und er hatte nicht diesen Rückhalt wie Hitler, dass er wirklich da stand als der Führer und er war auch so, dass er, ja, dass Hitler ihn oft einberief zu Besprechungen und dann stundenlang monologisiert und Mussolini war sowas von genervt davon und sagte, wir haben uns doch gestern schon alles gesagt, eigentlich jetzt beim Frühstück hier wiederholt Hitler nochmal alles, es war alles gesagt und ja, sagt er dann, sagt Mussolini, ja, du kannst das Kanonenfutter haben, das italienische Kanonenfutter schickt der Hitler also an die Front, wo er ihn drum bat, aber diese ganz ideologischen Sachen, das ging Mussolini auf den Wecker und er war scheinbar senil, hieß es dann in diesem Buch, war dann schon so 60 und 20 Jahre lang ist er da über die europäischen Bühnen getigert mit einer Virilität und ja, Ausstrahlungskraft. Also Mussolini ist ja auch einiges früher als Hitler schon an die Macht gekommen in den 20ern. Und ja, aber da war dann irgendwann am Ende, der Krieg ging in die Richtung Niederlage und er rollte auch nicht mehr richtig ab, wurde dann trotzdem zu diesem Staatschef dieser nördlichen italienischen Republik ernannt, auf Drängen Hitlers. Und da fand ich dieses Bild so schön. Ich glaube, das war bei Ausrufung dieser Republik dann, also zum Ende des Krieges, ja, den Norden konnte man irgendwie noch halten gegen die Alliierten, die im Süden eindrangen. Und dann hieß es irgendwie so, ja, das sollte jetzt ausgerufen werden und da standen die beiden und ein paar Berater und Hitler, war immer noch so in der Blüte der Macht eigentlich, hat einen souveränen Eindruck gemacht. Und Mussolini stand irgendwie so da in seiner Uniform und blickte in die Ferne und ja, so latent gelangweilt, genervt und einfach senil, wie es da hieß, ein bisschen. Und ja, einfach so, oh, was mache ich hier, was ist das, können wir jetzt nicht, kann ich mich langsam hinsetzen und so. Irgendwie so war dieses Bild und das fand ich so wunderbar ausdrucksstark. Dieser Faschismus, dieses schrille Reden und Abdriften, wie ich immer wieder meinte, die letzten Wochen, das ist vielleicht eher das Italienische. Das Italienische ist ja sowieso so eine schöne Sprache, die schönste aus meiner Sicht, die ich kenne. Und ja, macht einfach Spaß zu reden und das zu hören. Und vielleicht deshalb ist Mussolini dieser Vorreiter, Avantgardist des Faschismus. Aber nur Hitler kann es dann materiell so exekutieren, weil er diese Macht hat. Der Deutschen, die so folgsam sind und sagen, ja, das ist unser Führer, dann ist es halt richtig, für den zu kämpfen, egal, kostet es, was es wolle, bis zum Tod. Und ja, dann machen die das so in Deutschland und so können die halt diesen Krieg so stark führen. Und Italien, naja, die waren jetzt in vielen Fällen nicht so erfolgreich in Afrika und so weiter im Krieg. Aber ja, ich glaube, das ist so das, was ich ausdrücken wollte. Auf der einen rhetorischen Ebene ist Italien da Vorreiter des Faschismus und materiell kriegstechnisch Deutschland dann eher. Und ja. Und ja. Aber gut. Jetzt kommen wir zu diesem letzten Text für heute. Ja, also China jetzt und so weiter. Und ja, hier will ich auch nur sagen, in China, ja, man muss da auch ganz klar die Hoffnung rausnehmen und sagen, nee, nur weil das jetzt kommunistisch regiert ist, heißt nicht, dass es so viel besser ist, sondern ich bin da auch sehr hoffnungslos. Eigentlich die Chinesen sind gleich wie wir. Und sie haben sich leider auf diesen Western Way of Life eingelassen. Und es ist trotzdem gut, dass die Revolution stattgefunden hat und dass sie auch fortgeführt wird. Und das ist nicht nur eine Phrase, wie Wolfgang da phrasiert, phrasenhaft wiederum China vorwirft. Aber ja, das ist doch real, immer noch ein real existierendes System, auch wenn es bei weitem natürlich nicht so sozialistisch ist wie beispielsweise in der DDR, die einfach dieses grundsozialistische Element hatte, mit den Volksbetrieben und so, wo man nicht so einfach Kapitalist sein konnte wie in China heutzutage. Und gut, ja, aber trotzdem, die Chinesen sind ja auch irgendwie nur so Schäfchen und auch da kommt es auf einzelne Personen an, Xi Jinping oder auch jetzt einen jungen Kader, der hoffentlich sich ranbilden kann und sagen kann, ja, ich will einfach Marx studieren und auch, ich nehme die ganzen Widersprüche wahr und will einfach verstehen, was kann man ändern, was kann man machen. Und ja, so muss man da hoffen, dass wieder neue Kräfte kommen und die Revolution anschubsen können. Und es ist heute eher eine Zeit des Stillstands oder eine Zeit, wo man sich darauf eingelassen hat, auf die Strategien, Rezepte, Ökonomie des Imperialismus, aber vielleicht auch gewisserweise alternativlos, dass man einfach gesehen hat, wir brauchen diese Industrie. Es gibt dazu gar keine zwei Wege, sondern wir brauchen das. Und um das zu machen, ja, der Westen wird uns nicht diesen Marshallplan geben, wird uns nicht unter die Arme greifen. Wir müssen das ganz von ganz klein anfangen und uns das selber aufbauen. Das ist so ein harter Weg, aber wir müssen ihn jetzt gehen als China und die Arbeiter sind auch heute natürlich noch viel schlechter ausgebildet als heute, als bei uns in Deutschland. Und es ist aber irgendwie, wir müssen dahin kommen und wie widersprüchlich es auch immer ist, wir brauchen diese Industrie im Land. Und so. Und das sage ich, um zu sagen, ja, leider ist der Chinese halt auch Kleinbürger, ganz wie wir hier. Also leider ist er auch so, dass er denkt, ja, der Kapitalismus läuft gut und das pampert ja auch mich. Und das kommt auch mir zugute. Der Milliardär fährt seine Profite ein und das kommt auch mir zugute. Leider denke ich, also dieses Land kenne ich ja auch sehr wenig, aber das ist so meine These. Das ist genauso wie bei uns, vielleicht nicht ganz so, aber auch. Was ich gehört habe, ja, das sind auch so Vorteile, aber dass die Chinesen Geld, den reinen materiellen Reichtum so wertschätzen und so bewundern wie sonst nirgends auf der Welt, dass man einfach sagt, ja, der Mann hat Geld, also ist das ein guter Mann und so. Ja, aber so ist ja eigentlich in jedem Land, vor allem auch in Deutschland. Aber ja, und ja, die sind jetzt auf diesem Zug vielleicht nicht ganz so degeneriert und auf den Abgrund zusteuernd wie wir hier, dass man wirklich nicht mehr eingreifen kann. Aber trotzdem so und trotzdem, genau, jetzt was läuft da noch besser in China? Also ja, sie haben sich dem Kapital geöffnet, war wirklich Tür und Tor geöffnet, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber ja, und da gibt es auch viel Armut und ja, aber jetzt kommen wir hier bitte in diesen Text, in diesen auch kurzen Text rein. Als chinesischer Kapitalist würde ich mich sicher fühlen. Die KP sichert alles ab. Xi blickt strategisch voraus. Kein Grund an der Führungsmacht der Partei zu zweifeln. Anders hingegen im Westen. Was droht uns noch alles? Die Volksmassen sind unruhig, fühlen sich nicht mehr repräsentiert vom politischen Sumpf in den Hauptstädten. Die Medienglaubwürdigkeit bröckelt. Für unser Geld lässt sich immer weniger Einfluss kaufen. Also ist eben aus Sicht eines westlichen Kapitalisten, des Bourgeois. Oh je, da geht dann eine Spirale los. Seien wir noch stabiler, vernünftiger, sparsamer. Das führt zu Austerität, die die Wirtschaft noch weiter erdrosselt. Die reaktionären Massen, in Klammer Pfaller, rufen sogar nach Beschneidung ihrer sozialen Sicherungssysteme und ökonomischen Wohlfahrt. Sie sind im ideologischen Spielchen der Großen ausgeliefert. Die wiederum drehen schon fast durch. Alles entgleitet uns, rinnt uns durch die Finger. Jetzt bloß keine falsche Bewegung. Wir hatten doch solche Pfunde, die geben wir keinesfalls mehr ab. Unser starker Greifarm muss weiter die ganze Welt umfassen. Ja, an der Stelle kann ich vielleicht noch ein bisschen weiterschreiben. Ich finde das so genial, wie sich der westliche Kapitalist da in Rage seinen Fiebertraum reinsteigert und sagt, ja, wir haben doch die ganze Welt beherrscht jetzt. Was, wir sind am Absteigen, die Demokratie erodiert und so weiter. Fukuyama sagt, die Autokratien steigen auf. Was ist da los mit der Welt? Jetzt bloß keine falsche Bewegung. Und mein Gott. Und ja, sehr wichtig hier mit den reaktionären Massen, sagt Fallert, die, ja, was er schon vor 20 Jahren in Österreich beobachtet hat, mit dem Rechtspopulismus und dem Neoliberalismus, dass man danach ruft, die Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und so weiter abzubauen, zu kürzen, obwohl es da ja nicht so krass ist wie in Deutschland. Da hat man noch eine sehr viel höhere Rente in Österreich. Aber ja, das war vielleicht so ja, dann ein Vorläufer der rot-grünen Reform hierzulande. Und ja, irgendwie konstatierte er dieses paradoxe Phänomen. Die Massen rufen danach, dass die Politiker hart eingreifen und sagen, ja, jetzt ist vorbei hier mit dem schönen Leben, mit euren Annehmlichkeiten und Boni. Also wir müssen hier wirklich den Gürtel enger schneiden, genau. Und das, dieses paradoxe Phänomen der Sehnsucht nach Askese, das analysiert er da sehr gekonnt. Und genau, das ist aber toxisch dann natürlich für die Wirtschaft, die wird erdrosselt durch seine Austerität und ja, das ist ja genau das Problem der Eurozone. Deutschland kann noch ein bisschen Mini-Wachstum rauspressen auf Kosten der anderen halt, ja. Aber grundsätzlich ist natürlich ein grundfalsches ökonomisches Konzept und ja, auch das in China, natürlich dieser wahnsinnige Vorteil, dass da auch dieses Monopol bei der Partei ist und die einfach sicher sein kann. Sie muss jetzt nicht nach der Wahl in 4 Jahren gucken und sich einfach Gedanken um realistische ökonomische Theorien machen und sagen, ja, so und so. Und das mit dem Neoliberalismus, das ist auf jeden Fall ganz falsch wie im Westen. Und ja, auch da hat man nicht das goldene Rezept, aber immerhin sieht man dann sehr viel klarer, was hier Fakt und was nicht ist. Und im Westen, ja, da ist kein Durchdringen mehr, da ist keine rationale Diskussion möglich. Das ist ganz klar. Und das ist das Gute, dass wir hier auf den Abgrund zusteuern, um dann endlich zur Revolution kommen zu können. Und aber jetzt, der Text ist noch nicht zu Ende, jetzt wenden wir den Blick wiederum nach China. Xi muss die Kapitalisten jetzt langsam lehren. Ja, ihr habt auch Pflichten. Das profitabel Erwirtschaftete wieder an den Staat, um das Gesamtgefüge der Volksentwicklung zurückzuführen. Das werden sie sicher nicht gern hören. Sie werden aber doch denken, naja, bloß nicht so ein Chaos wie in Indien oder solche Zukunftsunsicherheit und politisches Durcheinander wie im Westen, wo keiner mehr weiß, was man eigentlich will oder wer den Hut auf hat. Da nehmen wir doch lieber mit Xi Vorlieb. Hier in China wird man noch eine gute Weile profitieren können. Und diese Gelassenheit der ökonomisch Mächtigen überträgt sich auch nach unten auf die landläufigen Massen, die gleichsam per Trickle-Down profitieren. Ja, die Reichen sind mächtig, aber die KP beschneidet ihre Freiheit und Souveränität ein wenig und greift ein zugunsten der Unterklassen. Und diese Eingriffe könnten noch zunehmen. Trotzdem ziehen alle an einem Strang. Auch der Kapitalist, der Profite einfährt, darf sich im Recht fühlen und auf Volkslinie, mitwirkend an der Errichtung des chinesischen Warenvorrats, der zur Sicherung der vulgären Interessen der Volksmassen dient. Ja, und so ist es, was ich in Xi Jinpings Rede las, eine Rede von ihm, ja, das Hauptziel ist irgendwie die Errichtung einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand. Und da sind sie auf gutem Weg, aber noch nicht ganz da. Ja, das ist ja gut, diese Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand, auch dann eine gleichere Gesellschaft als hier in Deutschland, wo wir einen sehr hohen Wohlstand haben, auch sehr viele Leute, die auf 450-Euro-Basis arbeiten. Ja, das ist dann sehr gut, dieser chinesische Weg. Und man kann sagen, hoffentlich überstehen sie jetzt diese heiße Phase der Geopolitik, des aggressiven, expansionistischen US-Regimes, das am Straucheln und hoffentlich bald am Fallen ist. Und ja, und dann sich auf diese weitere ökonomische Entwicklung konzentrieren und das verbessern, was, ja, dass man die jetzt in die Schranken weist, die Milliardäre, und denen sagt, komm, ihr müsst auch was zurückführen. Und die Grundlage dafür ist ja da, dass man den Milliardären dafür auch in Aussicht stellen kann, ja, aber schaut mal, ihr habt doch hier auch die politische Stabilität und das ist ganz klar das bessere politische System als im Westen und dafür müsst ihr jetzt aber auch mal was zahlen und was wiederum beitragen. Und das müssen wir ganz klar verschärfen. Und ja, Stand jetzt ist es wohl so, das ist auch wieder Oberflächenwissen, aber dass es nur so symbolische Angriffe immer wieder gibt gegen so große Konzerne und Milliardäre und da nicht, ja, da soll so ein Zeichen gesetzt werden, aber es ist nicht wirklich materiell, was die schwächt oder was ihnen wehtut. Und ja, das sind dann Kämpfe, die müssen sich noch intensivieren und ganz klar, die sind da noch längst nicht ausgefochten in China und das muss weitergehen. Der Klassenkampf dort. Ja, und hier nur ja, zu diesem Punkt, wo keiner mehr weiß, was man eigentlich will, genau hier im Westen, nämlich mit dem Klimawandel. Also man weiß es nicht, natürlich bekennt sich Merkel und Scholz dazu auf der semantischen Ebene rhetorisch. Und man, die Konzernbosse von Daimler und so weiter wissen jetzt ja aber eigentlich auch nicht, ja, aber was ist jetzt eigentlich los? Was erwartet man von uns? Was will man? Müssen wir jetzt wirklich so krass umstellen oder wie auch immer? Und ja, das ist das Gefährliche, was ich sehe, dass ja, oder zum Glück die Kapitalisten dann hier ja auch sehen, also, nee, wir können unsere Profite natürlich allein souverän einfahren, aber wenn so eine große Transformation einer Industrie nötig wäre, ist auf E-Mobilität, oder ja, das technologisch ist ja nicht so anspruchsvoll, aber dann doch von der Wirtschaftsstruktur das alles so zu ändern, ja, dann weiß nicht, auf wen soll man dann bauen von den Politikern, was soll man da glauben als Konzernboss, wen soll man da ansprechen, also das, ja, gut, aber ja, ja, und damit kann ich dann, glaube ich, wirklich enden. Kann ja eine Punktlandung machen und irgendwas wollte ich noch, nee, glaube nicht. Ah ja, doch, das nämlich von Fahler mit den reaktionären Massen. Ja, wenn ich das schon erwähnt habe, vielleicht kann ich dann noch ein kurzes Zitat davon herausgrapschen, greifen. Ja, das ist so dieses ja, Hypernervöse im Westen, wenn man es kennt. Und das, ja, das ist sehr richtig, wie Fahler das macht, so psychoanalytisch. Triebdynamisch. Zu analysieren. Und ja. Hier. Ja, aber. Ja, vielleicht lese ich das einfach hier. Sein Buch Die Illusionen der anderen, Seite 228. Trübsinnige Leidenschaften und reaktionäre Massen. Das Unglück ist also, wie Spinoza und Freud übereinstimmend feststellen, nicht bloß die Abwesenheit eines Glücks, sondern vielmehr eine Leidenschaft, welche die von ihr Befallenen sogar aktiv betreiben. Das Unglück. Ja, das passt ja auch zu mir immer wieder, wie ich sagte in Folge 119 auch. Ja, ich will auch, solange die Welt vom Imperialismus geknechtet ist, will ich auch unglücklich sein. Dementsprechend lassen sich die Unglücklichen auch kaum aus ihrem Unglück befreien. Vielmehr verteidigen sie ihre Misere gegen jeden Tröstungs- oder Heilungsversuch, als wäre sie ein kostbarer Schatz. Es gibt also ein Glück im Unglück, ein Gewinn beim Verzicht auf Lust, eine Befriedigung noch in der finstersten, leidvollsten Askese. Diese leidenschaftliche Dimension des Verzichts auf Lust verdient deshalb besondere Beachtung, weil sie nicht allein im individuellen Leben auftritt. Sie ist vielmehr auch eine Konstante in der Politik. Es ist ein auffälliges Merkmal gerade der rechten Politik, dass sie es immer wieder fertigbringt, ihre Nachteile in Vorteile zu verwandeln und gerade diejenigen, die von ihr geschädigt werden, zu ihren fanatischen Anhängern zu machen. Und das ist deshalb möglich, weil es ein Glück im Unglück gibt, weil also den von der rechten Politik produzierten Nachteilen trübsinnige Leidenschaften gegenüberstehen, die gerade aus solchen Nachteilen einen Gewinn an unlustvoll erfahrener Lust ziehen können. Darum wird Unterdrückung oft nicht nur hingenommen, sondern sogar begehrt. Gilles Deleuze und Félix Guattari haben das betont und darauf hingewiesen, dass eine Theorie der trübsinnigen Leidenschaften den Schlüssel zum Verständnis des Erfolges reaktionärer Politik bildet. Sie schreiben, Zitat, so bleibt die grundlegende Frage der politischen Philosophie immer noch jene, die Spinoza zu stellen wusste und die Reich wiederentdeckt hat. Warum kämpfen die Menschen für ihre Knechtschaft, als ginge es um ihr Heil? was veranlasst einen zu schreien, noch mehr Steuern, noch weniger Brot. Zitat Ende. Spinoza, als einer der ersten neuzeitlichen Philosophen, die reaktionäre Massen vor Augen hatten, hatte diese Frage im Vorwort seines theologisch-politischen Traktats gestellt. Wilhelm Reich hatte denselben Mechanismus der Verkehrung am aufkommenden Nationalsozialismus studiert. Wie Reich feststellt, gibt es eine gesetzmäßig auftretende entgegengesetzte Beziehung zwischen ökonomischen Bedingungen und der Affektlage der Betroffenen. Dieses Paradoxon, dass die Zustimmung der Geschädigten umso größer wird, je größer die Schäden sind, die man ihnen zufügt, hat Wilhelm Reich als Schere bezeichnet. Diese paradoxe Dynamik lässt sich nicht nur anhand royalistischer oder faschistischer Diktaturen, sondern auch anhand aktueller Phänomene von neoliberaler Politik beobachten. So zum Beispiel in Österreich. Schon bei dem unter der verniedlichenden Bezeichnung der Sparpakete seit 1987 betriebenen Sozialabbau der seinerzeitigen sogenannten Großen Koalition aus SPÖ und ÖVP zeigte sich, dass ein paradoxer Wille zum Verzicht die Bevölkerung befallen hatte. Eine Zeitung titelte beim dritten Sparpaket im Dezember 1995: Alle Österreicher wollen sparen. Dies diente gleichsam als gesellschaftliche Einübung in einen Affekt, den die Rechte später noch viel massiver für sich nutzen konnte. Denn weitaus heftiger sind solche Affekte dann rund um die Regierungsbildung von ÖVP und FPÖ im Februar 2000 in Erscheinung getreten. Franz Schuh stellte angesichts dieser Phänomene fest, dass sich die österreichische Bevölkerung in den letzten Jahren zunehmend in einen Mob verwandelt hat. So sehr scheint sie von Wut, Neid, Hass, Angst etc. getrieben und empfänglich für eine populistische Politik, die solche Gefühle begünstigt. Auffällig ist an diesen Affekten, die unter anderem auch die zuletzt erwähnte Regierung ermöglicht haben, nicht ihre Stärke, sondern vor allem ihre Richtung. Man hätte erwarten können, dass eine Bevölkerung, die von den immer hastiger und zerstörerischer werdenden Bewegungen eines unter neoliberalen Bedingungen agierenden multinationalen Kapitals existenziell bedroht ist, ihre Wut gegen dieses Kapital und gegen diese Bedingungen richtet. Stattdessen aber richtet diese Bevölkerung ihre Wut vor allem gegen die von diesen Bedingungen hervorgerufene Migration der Arbeitskraft. Nicht selten auch gerade gegen diejenigen, die versuchen, diese Bedingungen zu kritisieren und zu verändern. Gegen Intellektuelle, Kunstschaffende, politisch Engagierte. Ja, wunderbar. Dieses Buch ist schon 2002 erschienen. Also, ja, sehr alt. 20 Jahre. Damals gar kein Problem. Was ich nur sagen wollte, es hat auch sehr viel mit dem Niedergang, mit der Zerschlagung der Sowjetunion zu tun. Dass man nicht diese Wut gegen das Kapital richten kann, dass dieser Begriff dann delegitimiert ist mit dem Sozialismus, Kommunismus. Und ja, solange die Sowjetunion noch existiert hätte, hätte man ja noch sagen können, ja okay, wir wissen zwar, die Leute, denen geht es da materiell nicht so gut, aber andererseits, naja, es gibt auch andere Länder auf der Welt, da geht es den Leuten noch schlechter. Also es ist auch nicht vielleicht ganz falsch, was die Kommunisten dort machen. Und die haben ja doch einen Punkt irgendwie, wenn sie so gegen das Kapital immer hetzen und sagen, das ist euer großes Problem. Also irgendwie ist es ja so, die multinationalen Konzerne können sich alles erlauben und so weiter. Und ja, so eine grundlogische Denkstruktur könnte da viel eher Fuß fassen in einer Welt, wo die Sowjetunion noch existiert hätte, um 2000 herum. Aber ja, und so eben sehen wir diese zunehmend fremdenfeindliche, diese Affekte des Fremdenhasses, die auch von Žižek so wunderbar beschrieben werden. Und ja, aber hier weiter im Text. Auch hätte man erwarten können, dass eine Bevölkerung unter solchen Bedingungen die Forderung nach besserem, zum Beispiel staatlichem, gewerkschaftlichem oder anderem Schutz gegen die vom multinationalen Kapital angerichteten Zerstörungen erhebt. Stattdessen beobachten wir, wie diese Bevölkerung sich mit Begeisterung gerade denjenigen zuwendet, die völlig unverhohlen versprechen, noch die letzten Einrichtungen zu beseitigen, die solchen Schutz bieten könnten. Schließlich scheint es, dass diese Bevölkerung anstatt wie Majakowski zu rufen, Herr mit dem schönen Leben, noch geradezu Gefallen an Parteien findet, die ihr einen Kassensturz, eine Budgetsanierung oder noch klarer, ein Verlust von Annehmlichkeiten, wie der österreichische Finanzminister Grasser dies in seiner ersten Budgetrede im Jahr 2000 genannt hat, in Aussicht stellen. Dass diejenigen, die vor der Regierungsübernahme die Bevölkerung aufgehetzt haben, ihr danach das Geld aus der Tasche ziehen und es von unten nach ganz oben umverteilen, scheint in den Augen der Bevölkerung oft nicht nur nicht gegen die Robin Hoods für Bonzen zu sprechen, sondern sogar noch für sie. Die Beschwerlichkeiten der rechten Politik verwandeln sich also in Attraktionen. Schwächen werden zu Stärken, Nachteile zu Vorteilen. und die Bevölkerung scheint gleichsam jenseits des Lustprinzips zu agieren. Nicht, dass sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen ließe, aber die Unruhe nimmt regelmäßig die verkehrte Form an. Die Bevölkerung empört sich, und sie empört sich auch in dem zu erwartenden Ausmaß, aber nicht gegen die Ursachen der Empörung, sondern gegen das, was diese Ursachen beseitigen könnte. Die Wut verdreht sich in Begeisterung, oder aber sie bleibt Wut und richtet sich gegen die Falschen. Diese Verkehrung macht den charakteristischen Zug dessen aus, was wir als reaktionäre Affekte bezeichnen möchten. Reaktionär sind Affekte unseres Erachtens also dann, wenn sie sich quantitativ in ihrer Stärke entsprechend zu bestimmten Interessen erheben, aber sich qualitativ in ihrer Ausrichtung gegen diese Interessen wenden. Gut, das scheint auch den Bezug zu Engels liefern. Der sagte, glaube ich, irgendwas dazu. Der Qualität schlägt in Quantität, die Quantität in Qualität um. Aber das weiß ich alles nicht und kann es auch nicht ganz verstehen, was er hier am Ende meint mit der Quantität und Qualität, und kann hier deshalb auch nur schnell zum Schluss kommen, um meine Unkenntlichkeit hier zu verschleiern, zu verschlüsseln oder wie auch immer. Liebe Leute, das war die Folge 134 und es hat Spaß gemacht, auch wenn ich nicht auf dieses hohe Niveau gekommen bin. Ja, dieses Schrille. Nicht ganz, weil ich meine Mitbewohner schonen wollte und ja, genau. Und deshalb sage ich einfach, ja, dann bleibt mir nichts weiter übrig zu sagen. Ich will hier ganz salopp enden. So wie auch die Folge war, salopp, einfach vulgär. Und wir alle sind vulgär, wir alle sind leider keine Bourgeois. Natürlich, alle Menschen sollen zu Besitzern der Produktionsmittel, und dass sie das einfach sagen könnten, ja, wir besitzen das, wir können das jederzeit in Betrieb nehmen und das benutzen und das sagen, das und das wird produziert. Ja, und das ist vulgär und das sagen wir ganz klar, dass wir sind materiell abgesichert. Und das ist hier mein Schlusssatz. Alle Menschen sollten da die Blicke drauf richten, auf das vulgäre Materielle, auf den Unterbau, auf den leiblichen Unterbau. Und damit sage ich einfach Tschüss und auf Wiederhören.